Ja, dann wollen wir uns nochmal herzlich grüßen, auch alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Schön, dass wir die Zeit haben, auf Gottes Wort zu hören. Ich würde gerne Fortsetzung mit euch machen. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten das Leben des Propheten Elia stückweise angeguckt und da würde ich gerne heute weitermachen. Ihr könnt schon mal das erste Königebuch aufschlagen. Erste Könige, Kapitel 19 sind wir. Und ich würde gerne wieder einen kleinen Rückblick machen, damit wir alle ins Thema reinkommen. Erzähle ich euch schon mal so ein bisschen. Wir befinden uns im alten Israel. Das Land ist geteilt in zwei Staaten. Den Norden, der in der Bibel im Alten Testament Israel genannt wird, und den Süden, der mit Juda bezeichnet ist. In Israel im Norden herrscht ein sehr gottloser König namens Ahab. Er steht sinnbildlich für den Verfall aller Werte, die irgendwie hochgehalten wurden in Israel. Und er hatte auch eine Frau geheiratet, die das auch nicht unbedingt förderte. Sie brachte ihre Götzen mit. Sie stammte aus dem nördlichen Sidon und hatte von dort vor allem diesen Götzen Baal mitgebracht, der uns ja im Alten Testament in Bezug auf das Volk Israel auch immer wieder begegnet. Und gemeinsam als Ehepaar haben sie, als Königspaar, haben sie das Volk von den guten Werten Gottes abgebracht. Gut, hier seht ihr die Karte vom alten Israel. Und wir haben uns mit diesem Vers immer wieder daran erinnert, dass Elia ein Mensch wie du und ich war. Er hatte, so wie Jakobus das formuliert, die gleichen Gemütsbewegungen, das heißt Empfindungen, wie wir das haben. Und wir haben ja in den letzten Predigten über Elia das auch schon gemerkt. Dem ging es gut, dem ging es schlecht, er hatte Erfolge und Misserfolge. Alles das, so wie du und ich in unserem Leben, das hat Elia auch erlebt. Was ihn zumindest von mir unterscheidet in manchen Situationen ist, dass er sehr viel gebetet hat, dass er sehr eng mit seinem Gott zusammen war. Allerdings war er auch nicht fehlerfrei, auch das haben wir uns ja angeschaut. Und wenn wir jetzt nochmal kurz die Stationen durchgehen, das fängt ja an in 1. Könige 18 oder 17 schon, wo uns sein Leben berichtet wird. Er tritt sehr plötzlich auf, geht zum König, hat ihm eine Botschaft von Gott weiterzusagen, stammt ja aus dem Ostjordan-Gebiet, ging dann in die Hauptstadt und sagte: Ahab, es wird nicht mehr regnen im Land, bis auf den Tag, wo ich es sagen werde, dass der Regen wieder kommt. Dann ging er zurück in seine Heimat, versteckte sich dort vor dem Zorn des Königs, der ihn gefangen nehmen lassen wollte, wurde dort von Gott versorgt, das haben wir uns angeschaut, an einem Bach. Der Bach trocknete irgendwann aus und Gott schickte ihn in den Norden, genau dahin, wo die gottlose Königin Isabel herstammte. Und dort hatte Elia eine wunderbare Begegnung mit einer Witwe, die mit ihrem Sohn dort lebte. Und Gott führte sie zusammen und sie erlebten mehrere Wunder in dieser Zeit, dass Gott sie versorgte. Der Sohn der Witwe starb, Elia erweckte ihn zum Leben. Auch das haben wir gesehen. Nach 3 Jahren, und insgesamt dauerte die Trockenheit 3,5 Jahre, war die Situation im Volk sehr angespannt. Wir können uns das vorstellen, es herrschte Hungersnot, es gab fast kein Wasser mehr, es gab keine Lebensmittel mehr. Da sagte Gott zu Elia, dass er zurückgehen sollte und sich dem König Ahab zeigen sollte. Elia ist gekennzeichnet von einem großen Gehorsam Gottes Worten gegenüber und so kehrt er zurück ins Land und begegnet tatsächlich dem Verwalter des Königs Ahab, dem Obadja. Lernt Obadja ein wenig kennen als einen gottesfürchtigen Mann, der Propheten Gottes in dieser Zeit versteckt hatte, in einer Höhle versorgt hatte. Und sagt Obadja: Sag deinem Herrn, dem König, dass ich ihn treffen möchte. Und so gibt es ein Treffen am Berg Karmel, den wir hier auf dem Foto ein wenig erkennen können. Ein Berg, der am Mittelmeer gelegen ist und dort an diesem Berg sollte ein Wettkampf, nenne ich es mal, stattfinden zwischen dem Propheten des Götzen Baal und Elia, dem Propheten Gottes. Und so traf man sich dort am Berg. Und der Wettstreit bestand darin, dass man einen Altar aufbaute, also jede Gruppe einen Altar aufbaute und sagte, wir wollen ein Opfer bringen, aber das Feuer, das muss von Gott kommen. Entweder von Baal, der interessanterweise der Wettergott war, also auch für Blitz und Donner zuständig war und für Regen, aber in diesen 3,5 Jahren irgendwie nichts bewirkt hatte. Und Yahweh, dem Gott Israels. Und der Gott, der Feuer gibt, sollte der wahre Gott sein. Das Volk lässt sich darauf ein, auch der König, auch die Baalspriester. Und so findet dieser Wettstreit statt. Wir können das jetzt nur kurz streifen. Und zum Schluss hat Yahweh gewonnen, weil er Feuer schenkte. Baal als toter Götze konnte das nicht bewirken. Elia geht zurück, der Regen zieht herauf, die Trockenheit ist beendet, weil Elia es gesagt hat. Und seine Hoffnung, Elias Hoffnung, dass jetzt das Volk umkehrt, innerlich umkehrt zu Gott und vielleicht sogar der König und seine Frau umkehren zu Gott, diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Im Gegenteil, Isabel lässt Elia ausrichten, morgen um diese Zeit wirst du sterben. Und so bekommt Elia große Angst und flüchtet aus dem Land in das südlich gelegene Juda und sogar bis an die Südgrenze des Landes, weil er einfach Panik bekommt. Und wir haben uns gefragt beim letzten Mal, ist das Elia, der so mutig aufgetreten war am Berg Karmel? Und haben uns nochmal daran erinnert, Elia war ein Mensch wie du und ich. Und ich wäre auch laufen gegangen, wenn mir so eine Morddrohung ins Haus käme. Und Isabel war immerhin die Königin, die alle Möglichkeiten hatte. Und so flieht Elia, wir befinden uns im 19. Kapitel jetzt. Und dann flieht er noch weiter in den Süden bis an den Berg Horeb. Die Bibelkenner unter uns wissen, der Berg Horeb, das war der Berg, wo Gott Israel begegnet war, wo er Mose das Gesetz gegeben hatte. Und der hat eine hohe, auch symbolische Bedeutung für das Volk. Und dort ging Elia hin und er hatte nur noch einen Wunsch, ich möchte sterben. Und er bat Gott darum, ihn sterben zu lassen. Aber Gott hatte anderes vor. Und er gibt ihm neue Kräfte, er begegnet ihm dort am Berg. Wir haben uns das ausführlich angeschaut beim letzten Mal. Und Elia lernt Gott von einer ganz neuen Seite kennen. Er hatte immer so den Eindruck, Gott ist der große, kräftige, starke Gott, der mit Macht seine Ziele durchsetzt. Aber Gott begegnet ihm hier in einer ganz stillen Art und Weise. Und so lernt Elia dazu. Er lernt Gott kennen. Und er bekommt 3 Aufträge. Die wollen wir uns jetzt nochmal kurz anschauen. In 1. Könige 19, ich lese die Verse 15 bis 18. Da sprach der Herr zu ihm, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Aram ist ein anderer Begriff für Syrien. Wir würden heute Syrien sagen. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Diese Verse haben wir beim letzten Mal nur kurz noch erwähnt. Auch heute will ich sie nur streifen. 3 Aufträge, sehr konkret. Das zeigt uns auf der einen Seite, dass Gott mit Elia noch etwas vorhat. Das finde ich sehr schön. Sein Bote, der eigentlich sterben wollte, der nicht mehr weitermachen wollte, bekommt neuen Mut, neue Kraft. Und Gott sagt, Elia, ich habe noch etwas vor mit dir. Die Geschichte mit Elia geht auch noch weiter als das, was wir uns heute anschauen werden. Konkret, salbe Hazael zum König von Syrien. Nun war Syrien ein feindlicher Staat, schon damals Israel nicht wohlgesonnen. Und es ist ja irgendwie seltsam, ne, dass ein Prophet Gottes aus Israel ins Nachbarland gehen soll, um dort einen Menschen zum König zu salben. Was hat Elia dort verloren? Aber wenn Gott einen Auftrag gibt, dann heißt es zu gehen. Und was mir das zeigt, ist, dass Gott Geschichte schreibt, nicht nur in Israel, nicht nur in seinem Volk, sondern auch darüber hinaus. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und es ist ja erstaunlich, dass Elia in dieses Nachbarland gehen sollte, das sogar verfeindet war, und einen neuen Menschen zum König salben sollte. Was will Gott damit bewirken? Er bringt Elia zum Ausdruck: Elia, dieser, der Hasael, der wird das ungehorsame Volk Israel bestrafen. Das ist nicht deine Aufgabe, Elia. Ich habe andere Möglichkeiten. Mich hat das froh gemacht, neu zu sehen, dass Gott bis heute auch Geschichte schreibt. Und wisst ihr, wir erleben ja eine Menge Dinge in unseren Tagen, ob wir in die Ukraine schauen, nach Israel schauen, wo wir auch hinschauen, ein Konfliktherd nach dem anderen. Gott macht Geschichte. Und wer in welchem Land regiert, das ist Gottes Sache. Und das macht mich sehr froh, weil ich weiß, Gott macht keinen Fehler. Und es gibt mir auch eine gewisse Gelassenheit für mein Leben. Ich brauche nicht in Panik verfallen. Gott geht nichts durch. Es ist nicht so, dass Gott plötzlich sagen muss: Hups, da habe ich wohl den Falschen ausgewählt. Nein, Gott weiß alles und er hat alles in seiner Hand. Lasst uns das mitnehmen. Das kann uns Mut machen, das kann uns gewiss machen. Gott hält die Fäden in der Hand. Salbe Jehu zum König von Israel. Nun, Ahab regierte. Jehu war noch nicht mal irgendwie verwandt mit Ahab. Normalerweise gab es ja so diese Erbfolge in der Königsdynastie. Also ein ganz anderer Mensch, den Elia zum König salben sollte. Jehu war ein General in der Armee. Warum sollte er das tun? Gott bringt damit zum Ausdruck: Elia, der wird Ahab und seine bösen Taten bestrafen. Das ist nicht deine Aufgabe, Elia. Und es wird anders funktionieren, als du dir das vorgestellt hast. Gott selber wird das tun. Und wer die Geschichte Israels kennt oder ein paar Kapitel weiterliest, der merkt: jawohl, die Worte Gottes gehen auch hier in Erfüllung. Gott schreibt Geschichte, auch in seinem Volk. Und salbe Elisa, eigentlich müssten wir Elisha sagen, zu seinem Nachfolger. Okay, Elia, du bist nicht unersetzlich. So ist es. Gott hat genug Leute und er bringt das ja auch zum Ausdruck. 7000 hatte er in Israel, die sich nicht vor Baal gebeugt hatten. Das hatte Elia gar nicht mitbekommen. Er war so fixiert auf seinen Auftrag und vielleicht auch auf sich selber, dass er meinte, er wäre der Einzige, der die Fahne noch hochhält. Aber 7000 waren es. Und einer davon ist Elisa, und den salbe zum Propheten an deiner Stadt. Und auch hier kommt irgendwie Gottes Gnade durch, dass er sagt: Elia, du wirst dich zur Ruhe setzen können, mach noch ein bisschen weiter, aber ich habe den Nachfolger schon bestimmt. Wie schön. Elia wusste, er muss sich nicht abstrampeln, bis es nicht mehr geht. Gott hatte auch hier seinen Plan. So, und da sind wir jetzt angekommen bei dem Text von heute. Das sind nur 3 Verse. Wir lesen weiter von Vers 19, 1. Könige 19, Vers 19. Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte: Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm: Geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie, und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wir befinden uns ja gerade noch am Berg Horeb, also ganz im Süden, weit, weit weg von Israel. Und jetzt geht Elia wieder auf diesen ganzen langen Weg bis nach Abel Mehola. Man weiß nicht ganz genau, wo dieses kleine Örtchen lag. Wahrscheinlich irgendwo am Jordan in der Nähe von Tischbe, wo Elia auch herkam. Jedenfalls wieder hoch in den Norden nach Israel. Gleichzeitig wissen wir, das wird uns nicht explizit berichtet, aber wir wissen es ja aus dem Auftrag Gottes, dass er sogar noch bis nach Damaskus ging, um Hazael zum König über Syrien zu salben. Wann das genau geschah, können wir auch nicht sagen. Entweder vor der Begegnung mit Elisa oder danach, was wir jetzt hier gelesen haben. Ist aber auch nicht so ganz so wichtig, die Reihenfolge. Er begegnet also Elisa. Gott hatte ihm gesagt, Elisa wird dein Nachfolger. Was war Elisa für ein Mann? Mir sind ein paar Punkte aufgefallen in diesen wenigen Versen, die wir ja hier nur von ihm haben. Zunächst einmal bedeutet sein Name, Gott ist Rettung. Das ist ein schöner Name, oder? Gott ist Rettung. Der Name Elia, daran hatten wir uns auch erinnert, bedeutet übersetzt Jah oder Yahweh ist mein Gott. Bei Elisa heißt es, Gott ist Rettung. Ein schöner Name. Als Elia ihn findet, ist er an der Arbeit. Und das ist zunächst mal eine positive Geschichte. Der lag nicht in der Hängematte und hat gechillt, sondern er war am Arbeiten und nicht ohne. Feldarbeit, also eine harte Arbeit, die Elisa hier tat. Das zeigt uns, er kann mit anpacken. Und wisst ihr, das sind gute Voraussetzungen für einen Diener Gottes, dass man sich nicht zu fein ist, irgendwelche Dinge mit anzupacken, auch händisch zu arbeiten, einfach da, wo es Not tut, mit dabei zu sein. Und so war es bei Elisa. Als Elia dort ankommt und ihn sieht, da ist er auf dem Feld und arbeitet. Er hatte 12 Gespanne Rinder. Das ist nicht wenig. Also das sind 24 Tiere, die hier auf dem Feld unterwegs waren. Der Satz ist so zu verstehen, dass Elia am 12. Gespann arbeitete und die 11 anderen Gespanne vor ihm. Also das war, müsst ihr euch so vorstellen, ein großer Acker. Und dann ging das, der erste zog los, der zweite in der Reihe daneben, ein bisschen versetzt nach hinten. Und dann war das wie so eine lange Schlange, so schräg hintereinander gingen die übers Feld mit den Rindern und dem Pflug. Und dann wurde der Acker gepflügt und Elisa war hinten am letzten. Was sagt uns das? Das zeigt uns, dass Elisa oder seine Familie nicht gerade arm war. 12 Gespanne Rinder, das konnte sich nicht jeder leisten. Also er kam aus einem wohlhabenden Haus. Wahrscheinlich ging es dem Elisa sogar recht gut. Und das wiederum zeigt mir, dass Gott, wenn Gott einen solchen Menschen herausruft und der sich rufen lässt, dass Elisa eine gute Einstellung zum Thema Geld und Besitz hatte. Er hätte auch sagen können, was soll ich jetzt Prophet werden? Also mir geht's gut hier, ich habe alles, ich habe einen großen Hof, habe Felder, habe Angestellte. Was brauche ich mehr? Warum soll ich hier weggehen und alles aufgeben? Nein, sagt er nicht, er geht mit, wir haben es gelesen, und er gibt alles auf, lässt alles hinter sich, was er hatte. Und das ist schon ein hoher Preis, den er hier bezahlt, vor allem wenn wir sein weiteres Leben, wenn wir darüber nachlesen in den Kapiteln danach und im 2. Königebuch. Ja, er lässt sich rufen. Diese Punkte sind mir aufgefallen in diesen wenigen Versen. Er sagt ja. Allerdings will er ja vorher noch was regeln. Wie haben wir es gelesen? Guckt nochmal rein in den Text. Vers 20. Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Was bedeutet das? So viel wie, ich möchte gerne noch Abschied nehmen. Mich vernünftig verabschieden von Vater und Mutter, wahrscheinlich von den Leuten hier am Hof und möchte das vernünftig regeln und dann will ich dir hinterher gehen, will ich mit dir kommen. Es hat mich stark erinnert an einen Text aus dem Neuen Testament, den können wir mal aufschlagen, im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Lukas 9, ab Vers 59. Damit wir den Zusammenhang haben, lese ich ab Vers 57. Lukas 9, 57. Es geschah aber, als sie, das ist jetzt der Herr Jesus und seine Jünger, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Drei Menschen, die Jesus begegnen. Zwei sprechen ihn an, einer wird von dem Herrn angesprochen und es geht um das Thema Nachfolge. Also geh mit mir. Vielleicht ähnlich wie Elia, der Elisa seinen Mantel überwirft. Das war ja so ein Zeichen. Jetzt, ich möchte, dass du mitkommst. Ja, Nachfolge, komm mit. Und bei allen dreien schien es hier in der Begegnung mit dem Herrn ein Problem zu geben. Wir wissen nicht, wie das jetzt bei allen ausging. Das wird uns gar nicht so sehr gesagt. Aber es gibt ein Thema, was sie bewegt. Der erste möchte irgendwie geregelt haben, wo werde ich wohnen, wo werde ich schlafen, wie ist das geregelt, wenn ich mit dir losziehe, Jesus. Der andere hatte familiäre Bindungen, nun eine Verpflichtung, seinen Vater zu beerdigen. Ja, das muss gemacht werden. Es scheint so, dass der Vater gerade verstorben war und die Beerdigung anstand. Und der dritte, der wollte sich noch verabschieden. Und das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, wenn wir den Text in 1. Könige 19 gelesen haben. Ich möchte erst noch meinen Vater und meine Mutter küssen und dann will ich dir nachfolgen, sagte auch Elisa. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied. Der Jesus macht deutlich bei diesen drei Leuten: Alles, was du als wichtiger ansiehst, als mir nachzufolgen, als mit mir loszuziehen, das wird dich hindern und einschränken. Lass das am besten zur Seite. Das ist die Quintessenz dieser drei Begegnungen. Der Herr verurteilt das nicht irgendwie, aber sagt, wenn dich das hindert, dann lass es erstmal. Was ist uns wichtiger? Ja, diese Frage könnten wir hier über diese Begegnungen stellen. Was ist wichtiger? Jesus nachzufolgen oder die Dinge, die uns beschäftigen jeden Tag, die auch uns alle irgendwie umgeben, ne? Es ist klar, jeder hat sein Zuhause, jeder hat seine Familie, wie auch immer. Also irgendwie gibt es Dinge, die uns im Leben binden. Das ist ja ganz normal. Aber die Frage der Priorität, die ist hier angesprochen. Was erachten wir als das Wichtigste? Den Unterschied, den ich meine zu finden bei Elisa, ist, dass er zwar auch sagte, ich möchte mich verabschieden, aber dass er dann mitgeht. Er regelt das vernünftig und auch Elias Antwort ist nicht negativ. Er sagt, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? So übersetzt es die Elberfelder. Wir könnten es auch so wiedergeben, geh nur zurück, aber denk daran, was ich dir getan habe, also was ich dir gesagt habe. Denk an den Auftrag, vergiss ihn nicht. Regel das, aber dann denk dran und komm mit. Das ist der Sinn dieser Aussage von Elia hier. Und Elisa geht ja mit. Also er hatte im Herzen seinen Entschluss schon getroffen. Er wollte nur noch die Dinge vernünftig regeln. Und das ist nicht verwerflich. Manchmal habe ich mir gedacht, ich wüsste gerne, wie die drei, die dem Herrn hier begegnet sind, wie das weitergegangen ist. Sind sie mitgekommen? Vielleicht später. Wir lesen von anderen Begegnungen, wo jemand traurig wegging, als er die Antwort des Herrn hörte, aber hier wird's so nicht gesagt. Also, Elisa geht mit und das, was ich hier über ihn entdecke in diesen wenigen, in diesen drei Versen, das finde ich sehr positiv. Und jetzt wollen wir das Ganze übertragen in unser Leben hinein. Wollen mal überlegen, was hat uns das heute zu sagen? Was hat bei mir, bei dir Priorität im Leben? Was nimmt die erste Stelle ein? Die Themen, die der Herr hier anspricht, das sind alles Themen, die mich zumindest auch sehr stark berühren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie ist es mit meiner, ich nenne es jetzt mal so, Bequemlichkeit, dass ich alles habe und das auch genieße durchaus? Wie ist es mit Familie? Welchen Stellenwert hat Familie? Und ich glaube, das ist ein Wunderpunkt bei vielen von uns im Leben. Und das schmeckt uns auch nicht immer gut. Aber Gott sagt, auch an anderer Stelle sagt der Herr Jesus das, wenn wir Familie höher setzen als seinen Anspruch, dann sind wir seiner nicht wert. Das ist eine krasse Aussage, oder? Eine krasse Aussage. Damit spielt der Herr Familie nicht herunter oder wertet es ab. Nein, das behält seinen Wert, aber es geht um die Frage, was ist mir wichtiger? Ist Jesus wirklich alles? Die Frage müssen wir uns stellen. Und wenn es hart auf hart käme, wofür würde ich mich entscheiden? Diese Frage, die ist zu stellen. Elisa sagt ja und er geht mit, indem er seine Rinder schlachtet, indem er das hölzerne Arbeitsgeschirr, dieses Joch verbrennt, bricht er alle Brücken hinter sich ab und macht das auch öffentlich deutlich und sagt, jetzt mein Leben hier ist beendet, ich gehe jetzt mit Elia. Und wir wollen jetzt einen Exkurs machen. Im Rest unserer Zeit heute Morgen wollen wir uns mit diesem Thema Dienst für Gott ein bisschen auseinandersetzen und uns ein paar Fragen stellen. Weil das ein Thema ist, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Wir sind nicht nur errettet, um in den Himmel zu kommen. Ich sage es mal ganz salopp. Das ist ein super schönes Geschenk, was Gott uns macht. Erlösung im Herrn und die Zukunft, die er uns bereitet hat. Aber wir sind genauso errettet, um Gott zu dienen. Das betrifft unser Leben hier auf der Erde. Gott hat Aufgaben für jeden, der ihm nachfolgt. Und wisst ihr, das sind Dinge, die können wir auch nur hier auf der Erde tun. Das sind viele Dinge, die können wir im Himmel nicht mehr machen, wenn wir mal bei ihm sind. Es gibt Aufträge, die sind nur hier zu erfüllen. Und wenn wir mal im Himmel sind, ist es vorbei. Wir werden das gleich noch sehen. Ich habe letztens noch mal eine Geschichte gelesen von einem Mann, der im 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts geboren war, im heutigen Ostdeutschland, dessen Name lautet Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Vielleicht hat der eine oder andere den Namen schon mal gehört. Zinzendorf, manche kennen ihn aus dem christlichen Bereich. Vielleicht kennt ihr die Losungsbücher. Ja, wo für jeden Tag ein Bibelvers aus dem Alten und Neuen Testament zusammengestellt ist. Diese Losungsbücher, die gehen auch auf Zinzendorf zurück, ja, auf das, was er mit Gottes Hilfe aufbauen konnte. Was hat er erlebt? Anfang des 18. Jahrhunderts war er zu Besuch in Düsseldorf, also gar nicht weit von hier, in der Gemäldegalerie, die es dort gab. Und er stand dort ziemlich allein in einem großen Raum und betrachtete ein Gemälde, was dort aufgehängt war. Dieses hier. Lateinisch Ecce Homo, siehe der Mensch. Das ist ein Zitat von Pilatus, der den gegeißelten, gefolterten Jesus vor die Menschen stellte auf dem Gerichtshof in Jerusalem und dann sagte, siehe der Mensch. Das hat Domenico Feti, ein italienischer Maler, versucht in ein Bild zu fassen. Ihr könnt es schlecht erkennen, es ist ein bisschen dunkel. Also es soll Jesus darstellen, der gefoltert ist, der schmerzverzerrt dort steht, der sich nicht wehrt, der das alles über sich ergehen lässt, was die Menschen mit ihm treiben. Zinzendorf ist beeindruckt von diesem Bild. Aber weniger von der Qualität, die der Maler auf die Leinwand gebracht hat, oder von der Art, wie er das gemalt hat, sondern er ist beeindruckt von einer Unterschrift, die man unter dem Bild angebracht hat, die ihr hier links seht. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dieser Satz, der zog ihn in den Bann und der ließ ihn nicht mehr los. Von diesem Tag an hat Zinzendorf beschlossen, dass er sein Christsein wirklich leben wollte. Bis dahin war er zwar ein frommer Mann, besuchte die Kirche und anderes mehr, aber es hat ihn nicht so wirklich berührt. Es hat nichts geändert in seinem Leben. Aber von diesem Tag an, da hat es ihn gepackt und er sagt, ich möchte mein Leben fortan für Christus leben. Das, was er für mich getan hat, soll mir Motivation sein, in meinem Leben etwas für ihn zu tun. Und es begann ein Glaubenswerk, die größte Missionsbewegung, die von Deutschland je ausging. Er baute in Herrnhut, das ist in der Nähe von Bertelsdorf in Sachsen, das gibt es heute noch, baute er eine Stadt auf quasi, wo Flüchtlinge unterkamen, wo Menschen geschult wurden und von dort aus Missionare ausgesandt wurden in alle Länder oder fast alle Länder der Erde. Herrnhut. Also kann man heute noch besichtigen, vielleicht wäre das ja mal ein Reiseziel. Also eine ganz interessante Glaubensbewegung, die dort entstand und zurückgeht auf dieses Gemälde, beziehungsweise noch nicht mal das Gemälde, sondern diesen einen Satz. Wir wollen nachdenken über den Dienst für Gott. Was ist das Motiv, Gott zu dienen? Bei Zinzendorf merken wir, dass er mit Sicherheit auch emotional, aber dass er im tiefsten Inneren gepackt war von dieser Frage, die unter diesem Bild angebracht war. Und wir wollen jetzt einfach mal zu jedem Punkt ein, zwei Bibelstellen uns anschauen, die dann auch für sich sprechen, wo wir mal über unser Motiv nachdenken wollen, Jesus oder Gott zu dienen. Gehen wir mal in den Hebräerbrief, dort ins 6. Kapitel. Und dort lese ich uns den Vers 10 vor. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Hier wird von Menschen berichtet, die gedient haben, Gott und den Menschen, und dadurch, dass sie Menschen dienten, dienten sie Gott, und ihr Motiv war die Liebe. Die Liebe zu Menschen, die sie umgaben. Zu Menschen, mit denen sie zu tun hatten. Vielleicht sogar zu Menschen, von denen sie noch nie was gehört hatten, indem sie irgendwelche Hilfen auf den Weg brachten. Liebe um den Heiligen, das sind die Erlösten, das sind, heute würden wir sagen, Christen, zu dienen. Galater 5, Vers 13. Hier wird Ähnliches gesagt mit einer anderen Formulierung. Galater 5, 13, Paulus schreibt, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Was ist unser Motiv, Gott zu dienen, indem wir Menschen dienen, dass wir ihm dienen? Pflichtbewusstsein alleine wäre, glaube ich, zu wenig. Obwohl das auch ein Motiv sein kann. Es zu tun, weil es getan werden soll. Das ist auch nicht verwerflich. Aber das ist nicht das, was wirklich Kraft gibt. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen, seien sie erlöst oder nicht, diese Liebe, das ist das bessere Motiv und der bessere Motor. Dienst für Gott sollte freiwillig sein, aber aus der Liebe heraus geschehen. So wie Zinzendorf dieses Bild von Jesus anschaut und gar nicht mehr anders konnte, als zu antworten. Weil er merkte, Gott hat alles für mich investiert. Was kann ich für ihn tun? Als Dank. Nicht um etwas zu erreichen bei Gott oder um Punkte zu sammeln oder dergleichen. Nein, aus Dank etwas zurückzugeben. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, um Gott zu dienen? Muss ich ein gewisses Alter haben? Irgendwelche speziellen Begabungen? Oder anderes? Wir dürfen wissen, dass Gott vorbereitet und dass Gott einsetzt. Und das ist gut so. Gott erwartet nicht einen bestimmten Intelligenzquotienten von uns. Er erwartet auch nicht, dass wir irgendwas ganz besonders toll können oder eine Ausbildung haben, die kein anderer hat. Nein, sowas erwartet Gott nicht. Das Einzige, was Gott erwartet, das ist ein glaubendes Herz, das ihm hingegeben ist. Das ist die einzige Voraussetzung. Und um den Rest will er sich kümmern. Und wenn wir mal 1. Korinther 12 lesen, den Vers 11, Dort wird uns das sehr deutlich gesagt. Es heißt dort, dies alles, und hier geht es um verschiedene Dienste, um Gaben, wir müssten eigentlich das ganze Kapitel lesen, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Gott teilt aus, er gibt Gaben, wir gucken gleich noch auf dieses Thema kurz drauf. Er versorgt, er gibt Gaben, so wie er will. Nicht wie wir wollen oder wir uns das vorstellen, sondern wie er möchte, weil er seinen Plan hat. Und das ist dann auch der nächste Punkt, dass Gott Gaben gegeben hat, und zwar jedem. Also wir reden hier von Erlösten, ja, von Christen, die wirklich mit Gott leben wollen. Jedem hat Gott Gaben gegeben, so wie er will. Nehmen wir noch den 1. Petrus dazu. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Nochmal, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn wir das ganze Thema Gnadengaben mal mit dazu nehmen, das wäre mal ein Thema für eine eigene Predigt, dann merken wir, dass die Bibel uns lehrt, dass jeder Mensch, wenn er sich bekehrt, also wenn er zu Gott umkehrt, wenn er wiedergeboren, neu geboren wird, von Gott mindestens eine Gnadengabe bekommt. Und das ist nicht was wie eine Begabung, die du von Geburt an vielleicht hast. Ja, der eine ist musikalisch, der andere kann Fußball spielen, der andere ist handwerklich begabt oder was es sein mag. Das sind Begabungen, die wir manchmal sogar von unseren Eltern erben. Ja, das ist auch genetisch mit verknüpft. Das ist hier nicht gemeint, sondern Gott gibt uns Gnadengaben. Der Begriff Gnadengabe macht uns das schon deutlich, das ist ein Geschenk. Da haben wir keinen Anspruch drauf. Also Gott gibt uns Möglichkeiten. Das kann mit der natürlichen Begabung verknüpft sein. Das ist durchaus oft zu beobachten. Dann ist das wie so ein Katalysator, wie so ein Beschleuniger für die natürliche Begabung, die damit mit verwendet wird. Es kann aber auch ganz unabhängig davon sein. Was das für Dinge sind, da müssten wir jetzt 1. Korinther 12 lesen. Es sind Dienste im Reich Gottes. Ja, da gibt es Evangelisten, Lehrer, Hirten und so weiter und so fort. Ganz viele verschiedene Sachen werden dort aufgezählt. Und das gibt Gott jedem Gläubigen. Und das ist wichtig, dass wir das einfach wissen. 1. Petrus 4 haben wir gelesen. Und aus diesem Geschenk, das Gott uns gibt, erwächst jetzt eine, ich nenne es mal so, Verpflichtung. Weil Gott möchte, dass wir mit dieser Gnadengabe etwas tun. Nochmal 1. Petrus 4. Petrus sagt, dient damit einander. Also, das muss anderen zugutekommen. Breche was runter, hier in der Gemeinde oder in irgendeiner Gruppe, wo wir unterwegs sind als Christen, sollen wir einander dienen mit dem, was Gott uns anvertraut. Also Gutes tun für andere, ihnen helfen, im Wort Gottes sich zurechtzufinden, das Evangelium zu verstehen, Ermunterung. Und jetzt könnten wir ganz viele Sachen aufzählen, dient damit einander. Die Gabe ist nicht zum Selbstzweck gegeben, dass ich sage, oh wie schön, was Gott mir hier gegeben hat, ich erfreue mich daran. Nein, ich darf mich daran erfreuen, aber ich soll es einsetzen für andere. Schlagen wir noch 1. Korinther 14 auf, Vers 12. Paulus schreibt, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Zur Erbauung der Gemeinde. Das ist das Ziel, wofür Gott Gnadengaben gibt. Erbauung, das ist, glaube ich, klar, was das bedeutet, oder? Also das ist ja ins Geistliche übertragen. Also auferbauen ist zunächst mal was Positives. Das heißt also nicht irgendwas abreißen oder zerstören, sondern positiv hineinwirken etwas aufzubauen, dass etwas wachsen kann. Also helfen, fördern, konstruieren. Dafür gibt Gott Gaben und wir wollen sie einsetzen füreinander. Daraus folgt eine ganz schlicht und ergreifend eine Aufforderung, die Paulus in Römer 12 sehr schön auf den Punkt bringt. Das wollen wir auch noch lesen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, hier können wir auch Geschwister sagen, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber oder Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Man kann auch übersetzen, das ist euer folgerichtiger Gottesdienst. Also das, was ganz normal sein soll, dass wir unseren Körper, unser Leben Gott zur Verfügung stellen, im Bild gesprochen hier, was hier gebraucht wird, wie ein Opfer auf den Altar legen, dass es ganz Gott gehört. Das ist ein Vergleich, ja, aus dem Alten Testament hier reingewoben. So sollen wir mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat. Es ihm zur Verfügung stellen, dass es anderen dient. Und jetzt merken wir auch schon, dass wenn wir eine Frage stellen, also wenn wir in der Gemeinde sind und die Frage stellen, ja, wird mir denn auch genug gedient? Geht's mir gut? Dreht sich auch genug um mich? Kümmern sich die anderen auch genug um mich? Diese Frage ist komplett falsch. Das ist genau der falsche Blick. Ich muss fragen, diene ich den anderen genug? Habe ich Möglichkeiten, anderen zu helfen? Und dieser Blick hilft uns, von uns wegzuschauen, hin auf die Nöte der anderen und uns mit einzubringen. Ansonsten entsteht sehr schnell Unzufriedenheit. Und ich kann dann ganz schnell meckern über dies und jenes, was mir nicht gefällt. Also es wäre schön, wenn wir wie Elisa uns entscheiden zu dienen in unserem Herzen und das tun und diesen Blick wegrichten von uns selber. Treue im Dienst, der Punkt ist mir auch sehr wichtig, weil man könnte jetzt überlegen und sagen, ja, was soll ich denn jetzt tun? Wie viel soll ich denn tun? Muss ich eine Liste anlegen und 10 Punkte die Woche abhaken? Oder wie ist das denn gemeint? Nein. Und das ist das, was so befreiend ist. Gott wartet gar nicht darauf, dass du ihm sagen kannst, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Guck mal, was ich für ein toller Kerl bin. Nein, wartet Gott gar nicht drauf. Gott ist nicht die Quantität wichtig, sondern Gott zielt auf die Qualität dessen, was wir tun. Deshalb dieses Stichwort Treue im Dienst. Schlagen wir auf 1. Korinther 4 und ich möchte es dann noch ein bisschen ausführen. 1. Korinther 4, Verse 1 und 2. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Gott kommt es auf Treue an. Er wird dich im Himmel nicht fragen, was hast du alles für mich gemacht? Wird er nicht machen. Aber er wird fragen, wie hast du das, was du getan hast, für mich getan? Warst du treu? Hast du es aus Liebe getan? Was war dein Motiv? Bist du dran geblieben? Und Treue, das ist ja so ein Begriff, der heute nicht mehr viel Wert hat in unserer Gesellschaft. Alles ist auf Wechsel angelegt und ich kann ja von hier nach da springen. Das geht alles so super, super schnell. Und man mag darüber schmunzeln und das sind sicher auch unbewusste Begleiterscheinungen, aber es gibt heute keine Stammkunden mehr, es gibt auch keine Stammwähler mehr. Man bleibt nicht mehr bei einer Sache, man schaut heute, guckt mal, was ist für ein Angebot jetzt dran? Vielleicht kommt noch was Besseres. Wo ist das beste Schnäppchen oder wo ist das, was mir jetzt gerade gefällt? Zu einer Überzeugung zu stehen und dabei zu bleiben, das ist nicht mehr hoch angesiedelt. Treue bedeutet dranbleiben. Dranbleiben. Und ich glaube, im gemeindlichen, im geistlichen Bereich ist es so wichtig, treu zu sein. Dranbleiben, auch wenn es anstrengend wird und nicht direkt die Brocken hinzuschmeißen. Dranbleiben, auch wenn die anderen nur meckern und kritisieren. Trotzdem den Auftrag Gottes auszuführen. Dranbleiben, auch wenn man scheinbar keine Erfolge sieht. Trotzdem weitermachen. Und da können wir lernen, auch von vielen Gläubigen, die vor uns gelebt haben, die wir vielleicht auch heute beobachten können, dranbleiben und treu sein. Dazu möchte ich dir Mut machen. Das, was du tust im Reich Gottes, tu es in aller Treue. Mach weiter, bleib dran, gib nicht auf. Und jetzt können wir uns ja fragen, wo soll ich denn dienen oder wo kann ich dienen? Und ich möchte den Schwerpunkt hier legen auf Dienste in der Gemeinde. Warum? Natürlich kann ich in meinem persönlichen Bereich Gott dienen und das tun wir alle und das ist auch mega wichtig, überhaupt keine Frage. Da gibt es ein Riesenbetätigungsfeld in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Egal, wo wir uns bewegen, können wir Gott dienen. Überhaupt keine Frage. Sehr wichtig. Aber Dienste in der Gemeinde sind mindestens ebenso wichtig. Warum? Gemeinde ist Gottes Lieblingsthema. Wenn du ins Neue Testament schaust, Gemeinde ist das Thema, was sich durchzieht. Gemeinde ist Gottes Erfindung. Für Gemeinde hat Gott seinen Sohn geopfert. Er hat sie sich erkauft durch das Blut seines eigenen Sohnes. So formuliert Paulus, als er die Ältesten von Ephesus trifft. Erkauft durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also Gemeinde ist ein sehr hoch angesetztes Thema bei Gott. Und das, was wir über die Gnadengaben in 1. Korinther 12 bis 14 lesen, das bezieht sich auf Gemeinde. Dient einander. Da sind Christen in einer Gemeinde angesprochen. Also wir sollten uns auch diese Frage stellen, wo kann ich Gott in der Gemeinde dienen, weil es Gott ein Anliegen ist. Und da müssen wir uns schon auch fragen, welche Haltung habe ich zum Thema Gemeinde? Nochmal, wenn ich meine, dass ich einen Anspruch an die Gemeinde habe, dass sie mir dient, dann werde ich immer unzufrieden sein, früher oder später. Weil es wird nie dem entsprechen, was ich gerne hätte. Das, wo Menschen zusammen sind, und das wissen wir alle, da gibt's Fehler, da gibt's mal einen komischen Blick, da gibt's ein komisches, falsches Wort, da gibt's dies und jenes. Und sofort meine ich irgendwie, jemand wollte mir was. Das ist leider so. Dadurch will ich das nicht gut reden, aber es ist leider so. Dann gefällt mir die Musik nicht, der Predigtstil, die Bibelstunde, was es sein mag. Bitte ändern wir doch mal die Blickrichtung. Und das möchte ich nochmal betonen. Ändern wir die Blickrichtung, wenn es um das Thema Gemeinde geht. Gott fragt uns heute Morgen, wo diene ich in der Gemeinde? Wo bringe ich mit ein, dass es vorangeht? Wo erbaue ich, dass es vorwärts geht? Das sollte unser Ziel sein. Wo bringen wir uns ein? Den Bibelvers hatten wir ja schon gelesen. Ich möchte zum Ende kommen und einfach mal überlegen mit euch, welche Möglichkeiten gibt es denn? Welche Möglichkeiten gibt es ganz konkret, hier in der Gemeinde Gott zu dienen? Und ich kann nur sagen, es gibt genug Möglichkeiten. Ich habe mir im Laufe der Woche mal Gedanken gemacht und alles aufgeschrieben und wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, was mir spontan dann einfiel, was an Diensten getan wird hier in unserer Runde. Und ich bin ganz neu dankbar geworden für die vielen Aufgaben und Dienste, die hier getan werden in unserer Runde. Vieles davon sieht man gar nicht, weil es treu im Verborgenen geschieht. Und wie gesagt, da fehlt wahrscheinlich noch ganz viel. Aber das war, was mir so in wenigen Minuten spontan immer wieder in den Kopf kam, wo ich gedacht habe, wow, es sind viele Dienste, viele Möglichkeiten, sich einzubringen, mit anzupacken. Und wenn du vielleicht noch was suchst, dann sprich uns doch als Älteste einfach an und wir überlegen und beten gemeinsam, wo kannst du dich mit einbringen in Gottes Gemeinde? Wo könnte dein Platz sein, den Gott für dich vorbereitet hat? Es soll um seine Ehre gehen. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf 1. Könige, auf den Text von Elia und Elisa, wo ja dieser Staffelstab übergeben wird. Und ich denke, es war für Elia eine große Erleichterung auch, die er hier erleben durfte. und den einen Satz nochmal lesen. 1. Könige 19, Vers 21 am Ende. Dann machte sich Elisa auf und folgte Elia nach und diente ihm. Was für ein schöner Abschluss dieser kurzen Begegnung dieser beiden Propheten. Ja, und wenn Gott Gnade schenkt, wie gesagt, der Dienst von Elia geht noch weiter. Nicht mehr viel, aber ein bisschen noch, und vielleicht können wir irgendwann Fortsetzung machen.